Nun zu unserem heutigen Thema. Lebte Jesus tatsächlich auf dieser Erde? Ist Gott Mensch geworden oder ist das einfach eine symbolisch zu verstehende Ausdrucksweise? Wie wichtig ist es eigentlich, dass Jesus, so wie er in der Bibel beschrieben wird, auf der Erde gelebt hat? Und einige würden sagen, und nicht wenige, dass das nicht wichtig sei. Wird auch in der Theologie so oft gelehrt, dass es eigentlich nicht wichtig ist, ob das, was in der Bibel steht, ob das wirklich dieser Jesus ist. In der Theologie spricht man vom historischen Jesus. Und als ich Theologie studierte, dachte ich, ja, super, historischer Jesus, lese ich die Evangelien, dann begegne mir der historische Jesus. Und dann habe ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt und musste feststellen, dass theologisch die Suche nach dem historischen Jesus nicht darin besteht, dass ich das Evangelium verstehe und verstehe, wer Jesus ist im Evangelium, sondern der historische Jesus wird so verstanden: finde ich irgendeinen Knochen von Jesus, irgendein anderes Dokument außerhalb der Bibel, das auf Jesus hinweist. Das wird als der historische Jesus verstanden. Und was in den Evangelien geschrieben ist, das ist der Jesus der Gemeinde, so wie ihn die Gemeinde gesehen hat. Das ist der feine Unterschied. Und deshalb ist das, was ich euch heute sage, finde ich, von großer Wichtigkeit. Einige würden einfach sagen, eben, es ist nicht wichtig, ob Jesus, wie er uns in der Bibel offenbart wird, wirklich gelebt hat. Wichtig sind die Gedanken der Nächstenliebe, die in Verbindung mit dem Leben von Jesus verbreitet wurden. Aus Unwissenheit stimmen viele Menschen solchen Ansichten zu. Sie finden es nicht wichtig, ob Jesus wirklich auf dieser Erde gelebt hat oder nicht. Er war in ihren Augen höchstens ein guter Mensch, mehr nicht. Die Vorstellung, dass Gott Mensch wird, ist für viele eine Vorstellung, die für sie in die Märchenwelt gehört. Aber wer die Bibel gut kennt, das sind viele von uns, weiß genau, dass es von größter Bedeutung ist, ob Jesus auf dieser Erde lebte oder nicht, ob Gott Mensch geworden ist oder nicht. Gut, man kann diese Tatsache ablehnen, aber die Aussagen der Bibel sind eindeutig. Ich kann sagen, ich glaube nicht, dass Jesus, so wie in der Bibel beschrieben ist, auf der Erde lebt. Aber ich kann nicht sagen, dass die Bibel das nicht in aller Deutlichkeit lehrt, dass Jesus der Mensch gewordene Gott ist. Ist einfach eindeutig. Ich kann nur sagen, ich glaube das nicht. Aber wer die Bibel gut kennt, selbst wenn er das nicht glaubt, muss sagen, ja, eigentlich sagt das die Bibel. Deshalb möchte ich anhand der ersten Verse im Johannesbrief einmal mehr aufzeigen, wie zentral wichtig diese Überzeugung für unseren Glauben und vor allem für unsere Ewigkeit ist. Und wir lesen zuerst die ersten vier Verse des ersten Johannesbriefes, und ich möchte hier zwischendrin doch noch sagen, dass es kein Manuskript gibt, weder mit Fragen noch die ausgeschriebene Predigt. Ihr könnt sie dann einfach nachhören oder euch auch noch einige Notizen machen heute Morgen. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Ohne sich selbst vorzustellen und ohne die Empfänger zu begrüßen, beginnt Johannes mit seinem Schreiben. Wir erfahren jedoch gleich eine ganz wichtige Begebenheit seines Lebens. Johannes hatte das Wort des Lebens mit eigenen Augen gesehen. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Wir sehen, wie stark er das betont, mit eigenen Händen. Das Wort des Lebens. Das war von Anfang an, das, was von Anfang an existierte, vor der Grundlegung der Welt, was von der Ewigkeit her kam, nahm Gestalt an. Das Wort des Lebens wurde Mensch. Johannes konnte ihm zuhören, ihn anschauen und sogar ihn mit seinen Händen berühren. Das Wort des Lebens wurde Mensch, fassbar und begreifbar. Und damit unterstreicht Johannes seine Autorität als Apostel. Denn er war einer der Augenzeugen dieses Lebens. Er sah Jesus, den Sohn Gottes, mit eigenen Augen. Er hörte ihm zu. Er konnte ihn berühren. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Johannes ist nicht der Einzige, der dieses Privileg hatte. Es war keine geheime, persönliche Offenbarung Gottes an ihn. Jesus war für alle Menschen, die damals lebten, sichtbar und greifbar geworden. Nicht alle erkannten in ihm den Sohn Gottes, aber alle konnten ihn sehen. Es ist nichts im Verborgenen geschehen. Wer in Israel lebte, konnte Jesus sehen in jenen Tagen. Und die Menschen, die Jesus begegneten und ihm nachfolgten, nahmen eine besondere Stellung ein. Ganz besonders war die Stellung der Apostel, denn sie waren die, die Jesus am nächsten waren und die von Jesus intensiv gelehrt wurden. Das Leben ist in Jesus Christus fassbar und greifbar geworden. Im Evangelium schreibt Johannes, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Johannes ist einer der Zeugen dieses Lebens, das in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Er gehört zu den von Jesus beauftragten Zeugen, denn Jesus sagte seinen Jüngern, bevor er sie verlassen hatte und zum Vater zurückkehrte, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Sie sollen also von Jesus zeugen. Und wenn Johannes hier von wir spricht, dann spricht er von all den Aposteln, die den Auferstandenen gesehen haben. Johannes betont zu Beginn seines Schreibens, dass er ein Zeuge von Jesus ist, denn er war mit ihm unterwegs, er hörte ihm zu, er aß mit ihm, er berührte ihn. Er konnte Jesus während der 3 Jahre, die er in der Öffentlichkeit wirkte, aus nächster Nähe beobachten. Und nach der Auferstehung von Jesus sind die Apostel die Zeugen von Jesus. Das betont Johannes, ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir, die Jesus gesehen haben. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Das Wort des Lebens und somit das Leben selbst war in der Person von Jesus von Nazareth greifbar geworden. Das Leben konnte man anfassen. Diese Erfahrung war so eindeutig und klar, dass sich die Apostel nicht verbieten lassen wollten, selbst unter Todesandrohung von Jesus weiter zu erzählen. Die führenden Juden in Jerusalem wollten Johannes und Petrus dazu zwingen, ihnen verbieten, von Jesus zu sprechen. Aber die beiden sagen unerschrocken, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht von Jesus schweigen. Wie sollten sie über Jesus das Wort des Lebens schweigen? Johannes bezeugt in seinem Brief seine Autorität als Apostel. Er macht den Christen deutlich, dass die Grundlage des christlichen Glaubens in der Person von Jesus liegt. Und vielleicht klingt das so banal, aber es ist unglaublich wichtig. Es liegt in einer Person, in Jesus Christus und nicht in Lehrmeinungen. Die Grundlage unseres Glaubens ist in der Person Jesus Christus gelegt. Und leider wurden die Christen schon damals mit falschen Lehren zur Abkehr vom gesunden und rettenden Glauben bewegt. Johannes will dieser Entwicklung entgegenwirken. Es gab Leute, die Jesus als eine symbolische, göttliche Person verstehen wollten. Eine Art Geistwesen, das sich mal so, mal anders offenbart, auch mal in einem Menschen sich offenbart, aber nie wirklich fassbar ist. Der Geist konnte durchaus in einem Menschen, Jesus, sich manifestieren, aber konnte auch wieder verschwinden. Der Mensch Jesus diente in ihren Augen nur als eine Art Gefäß. Und das möchte ich euch jetzt mal mit Raphael zeigen, dass ihr das besser versteht. Man nennt diese Lehre, die damals weit verbreitet war, nennt man Doketismus. Das ist der Raphael, der wird am 1. Oktober die Nati heiraten. Nächstes Jahr.
Ja, ja, ja.
Genau. Nächstes Jahr. Es ist gut, wenn man das früh genug weiß. Aber jetzt ist er nicht der Raphael, sondern jetzt soll er Jesus von Nazareth darstellen. Der Mensch. Jesus von Nazareth. Und das war diese Vorstellung des Doketismus, dass der Mensch Materie Finsternis ist. Also wir glauben, im christlichen Glauben sind wir der Überzeugung, das macht Johannes deutlich, Jesus ist ganz Mensch seit Geburt, Gott und Mensch in einem. Und die Doketisten sagen, nein, nein, Materie ist Finsternis, das kann nicht Gott sein. Und dann unterscheiden sie zwischen Jesus, dem Mensch Jesus, und ich bin jetzt der Messias. Ich bin das Unsichtbare. Und jetzt die christliche Version des Doketismus, die nehmen an diese Stelle, wo der Heilige Geist zu Jesus kam und sagt so, und jetzt ist der Messias zu Jesus gekommen. Und jetzt handelt der Messias durch diesen Jesus von Nazareth. Dieser Jesus von Nazareth spricht für ihn, aber das sind immer, im Hintergrund ist der Messias, der kann gehen, der kann kommen. Und dann, als Jesus am Kreuz hing, sagt er, Vater, warum hast du mich verlassen? Und da ist der Messias wieder weg und gestorben ist nur Jesus von Nazareth. Das ist Doketismus. Das ist weit verbreitet heute. Weiter verbreitet, als ihr denkt, dieses Denken. Und wenn das so ist, dann ist nicht Gott für unsere Schuld am Kreuz gestorben, sondern nur ein Mensch, der Jesus hieß und in Nazareth gelebt hat. Und gegen das kämpft Johannes. Das ist die Irrlehre des Doketismus. Jetzt kannst du wieder als Raphael gehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Ahnung, es ist ja einfach ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber so hat man das verstanden. Dieses göttliche Wesen sollte man sich durch religiöses Leben nähern. Der Gedanke, dass Gott in Jesus ganz Mensch geworden war, der dann gekreuzigt wurde, war für diese Leute undenkbar. Gott kann doch nicht von Menschen sich hinrichten lassen. Das sei Gott unwürdig. Übrigens auch Zeugen Jehovas vertreten diese Lehre des Doketismus, aber nicht nur sie. Viele, viele vertreten das. Sie wissen vielleicht nicht, dass es Doketismus ist. Doch Johannes will den Christen klarmachen, dass das Leben in der Person von Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist. Er distanziert sich von diesen gefährlichen Irrlehrern, die Jesus gar nie gesehen hatten. Wie wollen sie darüber sprechen, wer Gott ist und wer Christus ist, wenn sie Jesus nicht gesehen hatten? Sie hatten ihn nicht gehört und nicht berührt. Das ewige Leben entdeckt der Mensch nicht, indem er sich in einer Art mystischen Erfahrung einem geistlichen Wesen begegnet. Das Leben begegnet uns Menschen in der Person von Jesus Christus. Fundamentale Veränderung des Lebens kommt von außen auf uns zu. Wir werden mit dem wahren und ewigen Leben konfrontiert, wenn wir mit Jesus konfrontiert werden. Deshalb wirft man uns Christen vielleicht immer vor, weshalb sprecht ihr so viel von Jesus? Ja, von was sollen wir dann bitte sprechen? Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens, unseres Glaubens, der Dreh- und Angelpunkt unserer Gemeinschaft, der Dreh- und Angelpunkt unserer Zukunft. Wenn etwas verändert wird, dann wird es von außen verändert, nämlich in dem, dass ich mit Jesus konfrontiert werde. Ewiges Leben kommt nie aus unserem Inneren heraus. Leider hat sich diese Idee, dass es nicht so wichtig sei, ob Jesus wirklich so gelebt habe, wie wir das in der Bibel entdecken können, und dass es nicht wichtig sei, dass Jesus von den Toten auferstanden sei, weit verbreitet. Wichtig seien die Ideen, die durch das Leben von Jesus weiterleben würden, die Botschaft der Liebe Gottes und der Gnade seien von größter Bedeutung. Aber nicht der Botschafter, nicht die Person Jesus Christus. Damit hat das abendländische Christentum den christlichen Glauben schlicht und ergreifend zerstört und dem Evangelium die Kraft genommen. Das Fundament unseres Glaubens liegt nämlich nicht in einer inneren Erleuchtung des Menschen. Sie liegt nicht in der Ausübung der Nächstenliebe, so wichtig das auch ist. Es geht auch nicht um die Einhaltung religiöser Regeln. Das Fundament des christlichen Glaubens liegt auch nicht in der besonderen Offenbarung, die Gott einem einzelnen Menschen zuteil werden lässt. Das mag schön sein, wenn man solche Erfahrungen macht, aber sie kommen nicht von Gott. Das Fundament des christlichen Glaubens liegt einzig und allein in der Person Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der von Maria geboren wurde, in Nazareth aufwuchs und schlussendlich in Jerusalem hingerichtet wurde. Er, der nach 3 Tagen auferstand und nun zu Rechten seines Vaters sitzt. Paulus sagt in aller Deutlichkeit, das Fundament ist gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Die Rettung liegt außerhalb des Menschen, nicht im Menschen drin, wie heute viele Menschen glauben wollen. Sie wollen in sich Frieden und Freude finden. Aber sie finden nichts. Sie finden es nicht. Nicht die persönliche Erfahrung steht im Zentrum des Glaubens, auch nicht unsere persönliche Erfahrung, sondern die Person Jesus von Nazareth. Und mit der Verkündigung werden wir mit diesem Ereignis konfrontiert und nicht durch meine innere geistigen Erfahrungen. Irgendwie knistert das, ich weiß gar nicht, ob das da liegt, hä? Eine Funkstörung. Ja. Mittels Verkündigung werden wir mit diesem Evangelium konfrontiert und deshalb ist die Verkündigung so zentral im christlichen Glauben. Und nicht durch meine innere geistigen Erfahrungen. Im Menschen ist nichts Gutes. Wie sollte er dann in sich Gott entdecken? Das Göttliche muss an den Menschen herangetragen werden. Von außen kommt das Gute zum Menschen, und zwar im Sohn Gottes, der in dieser Welt lebte. Und damit lehnt Johannes einen individualistischen Glauben ab, der auf den eigenen inneren Erfahrungen beruht und gar mit besonderen Methoden gefördert werden könnte. Das Zeugnis und die Verkündigung dessen, was die Apostel gesehen haben, kann allein Grundlage für das ewige Leben sein. Johannes spricht hier davon, dass er das ewige Leben gesehen hat in der Person von Jesus, ist das ewige Leben den Menschen erschienen. Nun ist die Frage, hast denn du das ewige Leben? Ewig ist übrigens kein Begriff der Quantität, der Länge. Quasi ewiges Leben steht gegenüber von kein Leben. Es ist ein Begriff der Qualität, denn jeder Mensch wird, nachdem er gestorben ist, wieder auferstehen, auch wenn man das heute natürlich ganz anders glauben will. Die einen zur Verdammnis, und diese ist eben auch ewig, und die anderen zum ewigen Leben. Paulus schreibt das so, die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ist auch ewig. Also hast du das ewige Leben? Oder ich könnte auch ganz anders fragen, genau die gleiche Frage, hast du Jesus? Genau identisch. Denn ohne Jesus gibt es kein Leben. Denn Leben und Jesus gehören untrennbar zusammen. Und Johannes schreibt im letzten Kapitel seines Briefes, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Punkt. So radikal ist das. Leben gibt es nur in Verbindung mit Jesus. Alles andere verdient dieses Wort in diesem Sinne nicht. Nun, Johannes will den Christen sagen, dass Jesus die einzige Grundlage für jede christliche Gemeinschaft bildet. Warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Johannes will, dass die Christen mit Jesus verbunden und dadurch auch mit dem Vater verbunden sind. Wer mit Jesus verbunden ist, der ist auch mit allen anderen Christen verbunden. Dreh- und Angelpunkt der christlichen Gemeinschaft bildet Jesus Christus. Eben Jesus, den man sehen, hören und berühren konnte. Jesus, der Mensch geworden war, der Mensch gewordene Gott und nicht nur Jesus von Nazareth, der dann vom Messias verlassen wurde, sondern Gott, der Mensch wurde in Fleisch und Blut. Es ist die Grundlage der christlichen Gemeinschaft und Johannes möchte, dass die Christen diese einzigartige Gemeinschaft erleben. Er will, dass sie die Freude erleben, die dem Glauben an Jesus entspringt. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Freude in ihrer ganzen Fülle finden wir nur in der Gemeinschaft mit Jesus und seinem Vater und mit denen, die Jesus auch lieben. Das Fundament unseres Glaubens ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in dieser Welt lebte. Jesus hat uns Zeugen hinterlassen, die Apostel, die Jesus sahen, mit ihm sprachen, ihn berühren konnten. Und heute können wir Jesus nicht mehr sehen. Es gibt immer Leute, die sagen, sie hätten Jesus gesehen. Vielleicht haben sie eine Engelsgestalt gesehen. Das würde ich nicht ausschließen. Aber Petrus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass Christen Jesus nicht gesehen haben. Bisher, schreibt er, habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Ja, es wird der Tag kommen, an dem wir Jesus sehen werden mit eigenen Augen. Aber jetzt hat ihn niemand gesehen, niemand von uns, und trotzdem sind wir Christen. Wie geht denn das? Ganz einfach. Wir sind durch das Zeugnis der Apostel zu Glauben an Jesus Christus gekommen. In einem Gebet hatte Jesus schon für uns gebetet. Er sagt, ich bete aber nicht nur für meine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Auf ihr Wort hin, nicht aufgrund einer Erfahrung, einer mystischen Erfahrung, die sie durch mich machen werden, sondern aufgrund ihres Wortes. Das ist eindeutig, was Jesus hier sagt. Die auf ihr Wort hin. Unser Glauben basiert auf einer geschichtlichen Tatsache, die uns durch Zeugen überliefert wurde. Und diese Überlieferung wurde schriftlich festgehalten und liegt uns in der Bibel vor. Jeder Mensch kann das lesen, wenn er will. Der christliche Glaube steht und fällt mit dieser geschichtlichen Tatsache, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Ist Jesus, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen, dann kann jeder Mensch für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Jeder. Egal welcher Nation er angehört, wenn er sich mit Jesus verbindet. Ist Jesus keine geschichtliche Gestalt? Wenn also Leute sagen, es kommt nicht, es ist nicht wichtig, ob Jesus eine historische Gestalt war, ob er wirklich der Sohn Gottes war. Wer das glaubt, wenn das wahr wäre, dann blieben wir Menschen sinnlos in einer sinnlosen Religiosität zurück. Und das Ende ist die Verdammnis. Es gäbe keine Hoffnung, es gäbe keine Rettung, keine Erlösung, nichts. Johannes schreibt in seinem zweiten Brief, der sehr kurz ist, wer nicht bei der Lehre von dem Mensch gewordenen Christus bleibt, sondern darüber hinausgeht, der lebt nicht in der Verbindung mit Gott. Wer hingegen bei dieser Lehre bleibt, ist sowohl mit dem Vater als auch mit dem Sohn verbunden. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, dass du diese Demütigung auf dich genommen hast, dich von Menschen hinrichten zu lassen. Und das hast du aus Liebe zu uns getan. Du hast schon in deinem Gebet, in dem hohepriesterlichen Gebet, hast du schon uns vor Augen gehabt. Menschen, die durch das Zeugnis der Apostel zu dir finden und erlöst werden. Und Herr Jesus, wir wollen nicht aufhören, von dir zu sprechen. Wir wollen bezeugen, du bist der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte, der Weltgeschichte. Du bist der Sohn Gottes, der Mensch gewordene Gott. Und wir wollen von dieser Tatsache nicht abrücken. Dir gehört alle Ehre, alles Lob. Und wir beten dich an. Amen.